Radio Noah. Der beste Hitmix von vor und nach der Sintflut.
Ja, hier ist Radio Tux et Horaz in der 8. Ausgabe und wir beschäftigen uns heute mit einem Adventure Game. Und dazu habe ich mir eingeladen Thomas Fuchsmann und Stefan Radicke. Und ja, vielleicht stellt ihr euch beide erstmal vor.
Also hallo, ich bin Stefan Radicke, ich studiere hier Medieninformatik, gleich bald im 9. Semester, stehe kurz vor dem Diplom.
Ja, ich bin Thomas Fuchsmann und genau das Gleiche bei mir.
Und was habt ihr jetzt in eurem Studium besonders gemacht, also gerade im letzten Semester?
Ja, also gerade im letzten Semester, da wollten wir ein Point-and-Click-Adventure-Spiel machen und haben das eben ins Leben gerufen, haben einfach mal nachgefragt bei den Studenten, ob wer Lust hat mitzumachen. Und dann haben sich recht viele gemeldet und im Endeffekt waren wir dann 30 Mann großes Team und haben dann eben versucht, Point-and-Click-Adventure zu machen.
Also das ist so ein Oldschool-Adventure wie Monkey Island in die Richtung dann.
Es geht in die Richtung, ja, aber es ist mit moderner Grafik, also so in dem Stil von Ankh ungefähr würde ich es ansiedeln.
Mhm. Und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen?
Auf dem Point-and-Click-Adventure speziell sind wir gekommen, weil das sehr viel kreative Möglichkeiten bietet, vor allem denen, die die Story schreiben, also weil halt sehr viel gesprochene Dialoge drin vorkommen und es viele Charaktere gibt, was jetzt zum Beispiel bei einem 3D-Shooter nicht der Fall wäre, da wäre die kreative Arbeit wesentlich weniger Aufwand.
Wie viel Zeit habt ihr jetzt da insgesamt investiert schon?
Schwer zu sagen, also wir haben mit Semesterstart eigentlich angefangen. Und also es war etwas mehr Arbeit nötig, um das alles umzusetzen. Wir haben im Großen und Ganzen eigentlich nicht viel anderes gemacht dieses Semester.
Also habt ihr keine Vorlesung mehr besucht?
Ist ein bisschen kürzer gekommen, auf jeden Fall.
Ich habe da was von durchzechten Nächten gehört und sowas.
Ja, also gerade in den letzten beiden Wochen vor der Media Night, da haben wir uns oben im CA-Labor von MI eingeschlossen und dort haben wir eigentlich mehr oder weniger gelebt dann.
Jetzt muss man kurz erklären, was die Media Night ist. Das ist diese Präsentationstag, wo die Leute ihre Projekte vorstellen. Und jetzt mal ganz, ganz doof gefragt, wieso habt ihr euch das wirklich ausgesucht, also für ein Projekt? Was ja, wenn man jetzt sagt, ja, wir machen ein Projekt, das ist ja normalerweise nicht so, dass es so weit ausufert, dass man da jetzt Wochen, Monate eigentlich sich nur mit diesem Thema beschäftigt.
Also ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Wir machen das Studium hauptsächlich, weil wir Spieleentwickler werden wollen. Und es war jetzt nicht unser erstes, sondern unser viertes Projekt, glaube ich, schon im Bereich Spiele. Und wir haben da auch schon viele Erfahrungen gesammelt und wir wollten jetzt halt zum Abschluss unseres Studiums nochmal was richtig Großes machen.
Ja, und es ist halt auch so, wir haben rausgefunden, so irgendwie, man kann, dass wir eine Menge Sachen programmieren können und da auch einiges hinbekommen. Aber es hat eben immer am Content gefehlt. Also Grafiken Sprache, Musik etc. Da eben hat sich's angeboten, da die HDM ja eine riesengroße Spieleentwicklerfirma ist eigentlich, hat sich's eigentlich angeboten, dass ein paar andere Leute noch mitmachen.
Das heißt, ihr nutzt es dann quasi auch, wenn ihr danach wirklich Spieleentwickler werden wollt, so quasi als Bewerbung, als Aushängeschild?
Ja, kann man so sagen, auf jeden Fall.
Ja, doch, und es kam auch, also wir haben uns jetzt fürs Diplom beworben und es kam auch sehr gut an, muss man sagen. Also da waren auch die Firmen hellauf begeistert von der Idee, sowas Großes im Rahmen von einem Studiensemester zu machen.
Okay, dann spielen wir jetzt erstmal den ersten Musiktitel und danach gehen wir erstmal auf das Spiel ein, was überhaupt die Story davon ist.
What I know that you've screwed up multiple times.
Ja, und jetzt sind wir wieder zurück hier bei Radiotux et Horaz, dem Magazin rund um Linux, Open Source, IT-Themen und gesellschaftspolitische Themen. Und ich habe heute zwei Gäste und es geht um ein Point-and-Click-Adventure namens Noah. Ja, und vielleicht erzählt er erstmal, was denn überhaupt die Story von diesem Spiel ist.
Erstmal, eigentlich heißt es die Stadt Noah, nur wie wir schon erwartet hatten, wurde die Stadt irgendwann wegrationalisiert, dann hieß es plötzlich nur noch Noah. Aber nun gut, es spielt in naher Zukunft und zwar wurden die Polkappen geschmolzen aufgrund der Klimaerwärmung, man kennt das Thema ja, und die ganze Erde wurde überflutet. Das Ganze spielt in der Stadt, wo ein weiser Mensch, der wird der Gründer genannt, einen riesigen Damm komplett um die Stadt rum errichtet hat, um die Stadt vor diesen Fluten zu schützen. Und es ist so, man schlüpft in die Rolle von einer Dammpolizistin, also die ist in einer Sondereinheit eingestellt, die speziell zum Schutz des Dammes arbeitet. Und die trifft am Anfang des Spiels auf einen Terroristen, der offensichtlich versucht, den Damm einzureißen und da Propaganda zu treiben und irgendwie dieses schöne Paradies, in dem die da leben, zu zerstören.
Und das ist jetzt die ganze Story schon und die ist unterteilt in mehrere Kapitel?
Das ist nicht die ganze Story, das ist der Beginn des Spiels, aber wir wollen natürlich nicht alles vorwegnehmen, weil sonst hat man ja keine Motivation mehr, das Ganze durchzuspielen. Aber es ist in 5 Kapitel insgesamt unterteilt und es gibt, glaube ich, nach dem ersten schon eine sehr interessante Wendung in dem Ganzen.
Mhm. Und wer hat die Story geschrieben? Habt ihr die beide geschrieben oder hattet ihr da Hilfe?
Nein, also wir haben die Story nicht geschrieben. Dafür waren 8 Story-Leute zuständig. Und ja, besonders 2 davon, das war einmal der Jonathan, wie heißt er mit Nachnamen?
Ja, ist ja egal.
Braun, glaube ich, und der Markus Müller. Die beiden, die haben das Exposé entworfen. Und der Dennis, da weiß ich den Nachnamen auch nicht, oder ich kann zumindest nicht aussprechen. Und die haben eben die ganze, erstmal das Exposé geschrieben. Später kamen dann noch neue Leute dazu. Das waren dann 5 Stück noch. Und die haben dann sogenannte Teilmasterplots dazu geschrieben. Das heißt, verschiedene Charaktere eingebaut und eben einzelne Teilplots.
Also man kann sagen, an der Story waren wir überhaupt gar nicht beteiligt, sondern das haben wir komplett in die Hände gegeben von den kreativen Menschen in unserem Team.
Kreative Menschen. Also ihr habt gesagt, ihr wart 30 Leute. Wer hat denn da überhaupt was gemacht? Was braucht man überhaupt alles, um so ein Spiel zu machen?
Ja, also erstmal, man braucht irgendwie, klar, die Programmierung natürlich, die haben wir übernommen. Dann braucht man irgendwelche Leute, die das Ganze überwachen. Also das war das Management bei uns. Das waren 2 Leute. Dann braucht man braucht Musikstücke. Da hatten wir 3 Musiker. Dann braucht man Geräusche und ja, atmosphärische Sounds. Dafür waren dann die Soundleute zuständig und zusätzlich natürlich Sprache. Dann braucht man Grafik. Dafür braucht man eine Menge Grafiker. Wir hatten an der Zahl 10, glaube ich, ne? Waren es ungefähr. Und eben die Storyleute. Das waren so grob die Teams, die wir hatten.
Und wenn man sich das jetzt vorstellt, wie viel Arbeitszeit haben da alle insgesamt reingesteckt? Ich meine, wenn ich mir nur mal vorstelle, das Komponieren von Stücken oder das Einsprechen von den ganzen Texten, das Schreiben von den ganzen Texten, wie lange kann man sich da, habt ihr da irgendeine Zahl?
Ja, das ist natürlich schwer abzuschätzen. Also es gab bei uns Phasen, da waren das mit Sicherheit 80 Stunden in der Woche und es war auch in einigen anderen Teams so. Zum Beispiel wurden knapp 1400 gesprochene Texte verfasst und auch eingesprochen und also da wird in jeder Abteilung doch so ähnlicher Aufwand gewesen sein. Vielleicht nicht über das ganze Semester, aber zumindest phasenweise.
Also muss man sich vorstellen, es ist wahnsinnig viel Arbeit schon, die ihr da reingesteckt habt.
Ja, kann man so auf jeden Fall sagen. Ich meine, was dann im Endeffekt eben schwierig ist, ist das in der kurzen Zeit hinzubekommen. Man kann das mit ein bisschen weniger Leuten auch hinbekommen, wenn man mehr Zeit hat. Dann kann man das Ganze viel besser angehen. Aber das war eben die Herausforderung bei uns, dass wir eben nur 4 Monate oder 4,5 Monate Zeit hatten.
Also ein grober Anhaltspunkt könnte sein, für ein Projekt dieser Art im kommerziellen Bereich würde man nicht weniger als ein Jahr, eher 2 bis 3 Jahre einplanen.
Und ihr habt das in 4 Monaten gemacht?
Nun ja, das Spiel ist noch nicht fertig.
Wie viel Prozent ist denn fertig?
Also vom ersten Kapitel her
Also das muss man, glaube ich, ein bisschen differenziert sehen. Von der Programmierung her sind wir bei 95 oder mehr Prozent. Von der Grafik fehlt noch einiges. Die Story des ersten Kapitels ist komplett fertig. Musik ist, glaube ich, auch alles vorhanden. Ja. Und Sound, es fehlen noch ein paar Sprachaufnahmen, aber an sich ist der Sound auch fertig.
Ja, die Sprachaufnahmen fehlen aber auch nur, weil wir zum Ende hin noch eine Änderung vorgenommen haben in der Story. Und dann hätten quasi nochmal zum Ende hin, in der letzten Woche, hätten dann nochmal Sprachaufnahmen gemacht werden müssen und die komplett überarbeitet, und das war natürlich nicht mehr drin.
Das heißt, bis wann wird das Spiel überhaupt mal fertig? Und wenn ja, bis wann? Wie viel Arbeit steckt ihr da jetzt noch rein?
Also wir stecken noch relativ viel Arbeit rein, haben wir beschlossen. Und zwar, also das Projekt wird nächstes Semester auch weitergehen.
Mit anderen Leuten oder?
Teilweise mit den gleichen Leuten, und es wird einen neuen Aufruf geben. Also ich werde da demnächst mal wieder einen starten und dann nach neuen Leuten schauen. Und dann wird eben entschieden, was machen wir? Machen wir das erste Kapitel nochmal eine Überarbeitung dazu, oder gehen wir direkt ans zweite Kapitel ran? Das wäre eben auch noch eine Möglichkeit.
Das heißt, wenn sich jetzt Leute entschließen, euch hier zu helfen, sei es jetzt aus der Gegend oder nicht, würde das gehen?
Ja, natürlich.
Wie müsste man da mit euch in Kontakt treten? Und was ist zu tun? Also
wir werden auf jeden Fall eine Rundmail schreiben hier an der HDM an alle Studenten. Und ansonsten kann man mit uns in Kontakt treten, am besten, wenn man auf unsere Internetseite geht. Das ist www.basement-games.com. Da gibt es eigentlich auch alle Infos zum Projekt und unsere Kontaktdaten. Und wer da außerhalb mitmachen möchte, wird sich, denke ich, da am besten bei uns melden.
Ja.
Also egal, ob jetzt jemand nur Musik machen möchte oder vielleicht auch noch ein bisschen helfen beim Programmieren, das könnt ihr alles gebrauchen.
Wir können das prinzipiell gebrauchen, nur ist es problematisch, wenn Leute sich melden und sagen, sie haben 3 Stunden Zeit in der Woche und möchten irgendeinen kleinen Teil machen, weil es ist wesentlich einfacher, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die viel Zeit auch reinstecken und auch Zeit haben, zu Treffen zu kommen hier an der HDM. Also optimalerweise natürlich Studenten hier, die das als Projekt auch anmelden.
Dann hören wir jetzt mal einen kleinen Teil von Zaunschnipseln, den ihr mir mitgebracht habt. Ich hoffe, ich erwische jetzt den richtigen. Und zwar, dass das Teil ist aus diesem Radio, was ab und zu mal läuft.
Radio Noah. Meine Welle.
Wir unterbrechen unser Programm für eine wichtige Durchsage. Die Dammpolizei bittet um ihre Mithilfe. Sie sucht nach einem Verdächtigen, der offenbar einen Anschlag auf den Damm geplant hat. Er ist männlich. Entschuldigung, so steht das hier, mehr habe ich nicht. Sollten Sie jedenfalls diesen Mann gesehen haben oder sachdienliche Hinweise auf seinen Aufenthaltsort besitzen, dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Dammpolizei. Wenden Sie sich an Dammschutzkommissarin Faber oder jeden anderen Dammschutzbeauftragten. Die Sicherheit unserer Stadt hängt von Ihrem Mitwirken ab.
Radio Noah. Meine Welle.
Das heißt, ihr habt da auch ein Radioprogramm in dem Spiel?
Na, für das Spiel wurde ja im Prinzip eine ganze Stadt entworfen, und da stehen auch Radios rum, wo man natürlich Radio hören kann. Und zu der Szene Grad kann man sagen, also man muss diesen Terroristen finden, man muss quasi die Fahndung veranstalten nach dem. Und das ist so die erste Fahndungsmeldung, die rausgeht, wenn man noch nichts über den weiß. Es gibt noch mehrere Meldungen, wenn man dann Haarfarbe und so weiter kennt, und irgendwann findet man ihn natürlich auch.
Das heißt, wie viel wird mir am Anfang des Spiels als Information gegeben? Das heißt, wenn ich da jetzt anfange zu spielen, wer bin ich dann und in welcher Position bin ich?
Also man spielt diese Dammpolizistin, Sophie Faber, genau. Und am Anfang begegnet man diesem Terroristen, versucht ihn zu fassen, und entkommt knapp. Er hinterlässt Flugblätter, die allerdings ins Wasser fallen, man kann sie nicht mehr richtig lesen, und es ist darauf zu erkennen, dass der Damm gesprengt werden soll. Es steht drauf, Damm sprengen und so weiter. Und das sind eigentlich alle Informationen, die man am Anfang bekommt.
Und darum dreht sich das erste Kapitel, dieses zu verhindern. Oder diesenjenigen zu finden.
Ganz genau.
Okay, dann hören wir jetzt erstmal den nächsten Musiktitel. Und zwar ist es Cubism mit Getting There.
We'll be right back.
Ja, und wir sind wieder zurück. Bei mir im Studio sind immer noch Thomas und Stefan. Und ja, jetzt gehen wir ein bisschen auf die Technik ein. Und zwar habt ihr ja nicht alles von vornherein selbst geschrieben, sondern ihr habt auf eine ganz bestimmte Engine gesetzt.
Ja, also wir haben uns für die Ogre 3D Engine entschieden. Die ist komplett frei erhältlich. Und man kann damit machen, was man will. Also man könnte es sogar rein theoretisch verkaufen. Und müsste nichts bezahlen. Nee, also die ist auf jeden Fall, für unsere Ansprüche war die auf jeden Fall genau richtig. Dann, die Ogre 3D Engine ist nicht das Einzige, was wir an Technologien verwenden. Wir haben auch zum Beispiel für Sound und Musik haben wir FMOD verwendet. Dann als Skriptsprache benutzen wir Lua. Was habe ich noch vergessen?
Wir haben noch von Apache Xerxes genommen, um XML zu parsen. Ich glaube, das war es so im Groben.
Ja, glaube ich auch.
Ja. Und es sind alles bewährte Technologien in der Spieleentwicklung. Also FMOD zum Beispiel läuft auch bei World of Warcraft. Und die Ogre 3D Engine wurde bei Ankh verwendet. Und Lua ist mittlerweile sowieso die gängigste Skriptsprache im Computerspielbereich.
Ja.
Und die meisten Technologien da sind GPL.
Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Also zumindest ist diese Ogre Engine.
Also es heißt Ogre, O-G-R-E, man kann es nicht richtig aussprechen, man sagt dann Ogre.
Ogre.
Genau, die ist sogar Open Source. Lua, weiß ich nicht, ob das Open Source ist.
Bin mir nicht sicher.
Bin ich mir nicht ganz sicher. Und bei FMOD ist es so, wenn man es verkaufen wollte, das Spiel, müsste man eine Lizenz auch für FMOD kaufen. Für Open Source Projekte ist es frei.
Mhm. Und wie viel Arbeit nimmt jetzt das ab, dass ihr auf diese Engine gesetzt habt und nicht eine eigene geschrieben habt? Also wie viel kann man sich das jetzt vorstellen? Wie viel Prozent ist da jetzt eigene Arbeit, eigener Code und wie viel sagt man, nimmt einen das ab, dass man das nicht alles selbst schreibt?
Also wir haben auch schon mal ein ganzes Semester aufgewendet, um eine eigene 3D-Engine zu schreiben und es gab auch dieses Semester von anderen Studenten so ein Projekt, also da kann man ohne weiteres in die 3D-Engine genauso viel Zeit reinstecken, wie wir jetzt in das ganze Spiel reingesteckt haben.
Ja, das ist definitiv. Also es nimmt schon eine ganze Menge Arbeit ab. Ich meine, prozentual kann man es jetzt nicht sagen. Man muss es natürlich immer für seine Zwecke anpassen und das nimmt natürlich auch einiges an Zeit in Anspruch.
Aber man muss sich zum Beispiel nicht darum kümmern, wie jetzt Mesh-Daten reingeladen werden, welche Texturformate funktionieren und wie Animationen abgespielt werden. Diese ganzen Dinge, die funktionieren einfach schon und das ist schon eine enorme Erleichterung.
Warum habt ihr euch für diese Engine entschieden? Gab es da irgendeinen Grund? Oder?
Ja, also wir wussten es halt eben von Ankh, dass dort die Ogre Engine verwendet wurde und auch in Games Academy in München. Da wird es auch immer bei allen möglichen Projekten wird immer die Ogre Engine verwendet. Und also deshalb haben wir halt einfach auch gedacht, das müsste die richtige Engine auch für uns sein und wir probieren es einfach mal aus.
Ja.
Und
da gibt es auch eine sehr aktive Community und ein Forum, wo man viele Probleme findet, die man selber hat und die schon gelöst wurden. Es gibt ein Wiki dazu, ausführliche Dokumentation in Form von Handbüchern und wie gesagt alles Open Source. Also wir haben uns in Ferien vor dem Semester schon ein bisschen mit dem Thema Render Engines beschäftigt und dann haben wir uns halt für die Ogre Engine entschieden. Wir hätten bestimmt auch eine andere nehmen können, aber es war im Nachhinein eine gute Entscheidung.
Aber ihr habt einen eigenen Szenen- oder Level-Editor, wie auch immer man das nennen möchte, geschrieben dazu.
Ja, also das ist ein eigener Szenen-Editor, den haben wir fest ins Spiel mit rein verankert. Das war einfach besser, um schnell Szenen zu editieren und schnell erstellen zu können. Und ja, der besondere Witz an der Sache ist eben, man kann dann ins laufende Spiel direkt umschalten und die Szenen gleich testen. Aber nichtsdestotrotz kann man da natürlich auch sehr viel Zeit für aufwenden, wenn man das richtig schön layouten will und designen will.
Das heißt, ihr könnt programmieren und spielen gleichzeitig, ja?
Ja, eigentlich nicht programmieren, sondern es geht eigentlich mehr oder weniger darum, wenn man dann eben einen Schauplatz oder eine Szene dann zusammenbaut, den ganzen Content zusammenführt, die Grafiken sind jetzt alle schon da, dann kann man eben mit diesem Szenen-Editor kann man sich dann die Szene zusammenbauen, Kamerafahrten, Lichtdesign, das sind halt eben so die Dinge, die man sonst irgendwie in einem XML-File machen müsste und dann an irgendwelchen Zahlenwerten rumspielen müsste, damit, ja, und dann jedes Mal wieder das Programm neu starten, um zu schauen, passt's nicht. Und das nimmt natürlich jetzt, der Editor nimmt es eben ab, man sieht einfach, was man macht.
Und man muss die Szene nicht ständig neu laden, sondern man kann einfach zur Laufzeit umschalten, kurz was editieren, wieder zurück ins Spiel und lässt gleich ausprobieren.
Könnte man das dann auch für andere Spiele verwenden? Also wenn ihr jetzt sagt, oder ist es so angepasst an dieses Spiel, dass das nur für das eine funktioniert?
Also der Szeneneditor ist sehr speziell angepasst für das Spiel, das könnte man nicht woanders verwenden.
Das ist eben fest eingebaut.
Also ein Bestandteil des Spiels quasi.
Genau.
Auch wenn jetzt ein Spieler damit nichts zu tun hätte.
Genau, also ja gut, in der Endversion wird die Funktionalität dann eben nicht drin sein, das ist klar. Aber ansonsten, es gehört momentan fest dazu, aber es wird auf jeden Fall auch noch ein richtig spezieller Level-Editor dafür entwickelt werden im nächsten Semester im Rahmen einer Diplomarbeit.
Und das Spiel ist insgesamt Open Source, also unter GPL.
Das Spiel ist, würde ich sagen, Open Alles. Also man darf auch alle Grafiken, alle Sounds und so weiter runterladen und editieren. Also ja, es ist Open Source.
Ja.
Kann man das irgendwo runterladen? Kann man es spielen?
Im Moment noch nicht, weil wir haben es eben zum Ende hin leider nicht ganz geschafft, bis zur Beta-Version zu bringen. Aber das wollen wir eben nachholen. Da werden jetzt die nächsten Wochen für draufgehen, denke ich mal.
Wann kann ich jetzt damit rechnen, dass ich spielen oder zumindest, dass ich helfen kann, es zu testen, also euch Bug-Reports quasi schicken?
Gut, das ist natürlich ein anderes Thema. Wenn du uns anschreibst und sagst, du möchtest die Testversion haben, kannst du die gerne bekommen. Nur wir wollten es jetzt noch nicht öffentlich zur Verfügung stellen, weil es halt noch an Stellen abstürzt und einige Fehler verursacht.
Wie lange braucht er noch ungefähr, bis man es spielen kann? Oder bis man es testen kann? Also Wochen, Monate?
Naja, wenn wir gleich loslegen könnten, dann wäre es vielleicht in 2 Wochen gegessen. Aber die Sache ist die, ich ziehe um bald, ich gehe zu einer Firma für meine Diplomarbeit und Thomas muss natürlich auch noch einiges vorbereiten. Also wir hoffen, dass wir in Semesterferien noch dazu kommen, was zu machen, aber ansonsten am Anfang des Semesters irgendwann.
Also ihr seid jetzt quasi auch ein bisschen im Stress. Ihr schreibt jetzt beide eure Diplomarbeit?
Ja, genau.
Wo?
Also ich bin derjenige, der eben den Level-Editor hier macht.
Du machst quasi an der HDM deine Diplomarbeit.
Ganz genau. Und somit bin ich auch gleichzeitig der Betreuer für die Weiterführung des Projekts. Und der Ansprechpartner dann eben auch.
Also ich schreibe meine Diplomarbeit in Hamm bei Independent Arts. Die sind sehr aktiv tätig im Konsolenbereich, vor allem Nintendo DS und jetzt auch Nintendo Wii.
Ah ja. Okay, dann hören wir uns jetzt noch ein Lied an und dann gehen wir nochmal, ihr habt mir auch eine CD mit Liedern mitgebracht, hören wir uns mal an, was dann überhaupt komponiert wurde für dieses Spiel. Das nächste Lied ist The Dots, Judy, You Did It.
Right from the start, oh, Judy, you did it. I ain't understand what makes us feel good, so we go rag on. Die Erde vor vielen Jahrzehnten. Reich an Land. Reich an Siedlungen. Reich an Konflikten. Reich an Dummheit. Die Flut war eine große Katastrophe. Selbstverschuldet verschlang sie unaufhaltsam Land für Land. Doch dank der weisen Voraussicht unseres Gründers hat Noah überlebt. Die Flut war eine große Katastrophe, doch für uns war sie zugleich eine große Chance. Noah ist eine Gesellschaft, wie die präfluktische Erde sie nicht kannte. Nahrung im Überfluss. Zusammenhalt. Praktisch keine Kriminalität. Das ist Noah. Nun bist auch du Teil derer, die dieses Paradies bewahren. Als Mitglied der Dammpolizei wirst auch du es sein, der unser überlebenswichtiges Bollwerk vor unbefugten Zugriffen schützt. Vergiss niemals, was auf dem Spiel steht.
Ja, und das war der Infotrailer. Also wenn man das Spiel ganz startet, ist das quasi die Einleitung. Ja, und ihr habt ja mir auch noch ein bisschen Musik mitgebracht. Und zwar unter anderem den Titelsong. Und der heißt wie? Wer hat den, oder ja genau, wer hat die Idee zu dem und wie heißt er und was ist das Tolle an ihm?
Also zunächst mal, wir hatten ein Musikteam, das waren drei Leute, alle HDM-Studenten, der Adrian Thoma, Benjamin Krause und Jens Schmelzle. Und die haben alle Musikstücke für die Stadt Noah komponiert. Es ist ein ganzer Soundtrack sogar dabei rausgekommen. Der Titelsong ist da natürlich auch mit drauf. Die Idee entstand schon sehr früh im Semester, als die ganze Story noch gar nicht ausgefeilt war, sondern nur ein Exposé stand. Aber es passt sehr gut zur Atmosphäre und verrät vom Text her auch schon ein bisschen, wie die Geschichte weitergeht.
Ja, und der Titel heißt Nowhere But Here.
Dann hören wir da rein.
Nowhere but here. We'll break out of our prison Eden.
Ja, schon krass, was man mit diesem Spiel alles, ja, was man da alles hat und was man alles machen musste. Ja, Radio Tux et Horaz, 8. Ausgabe, und wir reden über das Spiel Noah, das hier an der Hochschule der Medien entwickelt wird. Und ja, ihr habt mir jetzt noch was mitgebracht. Was hören wir da jetzt gleich noch?
Also das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt aus dem Spiel, wie er stattfinden könnte. Das hört sich eben einfach erstmal an wie ein Hörspiel. Und ja, also es ist ein Dialog zwischen der Hauptcharakterin und einer Person aus dem Spiel. Da kann man ja einfach mal reinhören.
Ja.
Dampfschutzpolizei, darf ich eintreten? Polizei, haben Sie einen Durchsuchungsbefehl?
Der Damm ist in Gefahr.
Der Damm ist immer in Gefahr. Dafür gibt es ja mich.
Ich habe ein Stück Papier gefunden und darauf steht etwas von Sprengen und Damm.
Großer Gründer. Kommen Sie rein.
Wie heißen Sie?
Ich bin Dr. Barbara Stein, die Dammingenieurin von Noah. Ich bin die Ingenieurin, die die Integrität des Dammes garantiert und kontrolliert.
Da läuft eine vermummte Gestalt durch das Sperrgebiet. Schnappen wir ihn.
Das ist eine Videoaufzeichnung. Wir hatten einen Eindringling. Heute Morgen.
Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Ich muss sofort ins Sperrgebiet.
Ja, könnt ihr vielleicht noch was zu der Szene sagen? Also, das ist relativ am Anfang noch, oder?
Das weiß ich gar nicht genau, wo sich das in dem Kapitel ansiedelt. Es ist ja bei einem Adventure auch ziemlich frei, wo man denn zuerst hingeht. Das war ein Gespräch zwischen der Hauptcharakterin und der Dammingenieurin, die quasi für den Schutz des Dammes verantwortlich ist. Und wie man hört, man ist dem Terroristen sehr knapp immer, oder man schnappt ihn quasi fast, hat ihn hier nur knapp verpasst. Man sieht ihn noch auf der Überwachungskamera und kann ihm jetzt quasi weiter hinterher fahnden und gucken, was er denn da an dem Damm versucht hat zu manipulieren.
Wie schreibt man denn überhaupt die ganzen Rätsel da rein? Also ich meine, die Story hat sich jemand so ausgedacht, auch mit den ganzen Rätseln. Aber irgendjemand muss doch dann sagen, hey, wenn ich dies mit jedem kombiniere oder so, wie funktioniert das?
Ja, also wir haben uns dafür, also es ist ein schreckliches Wort, aber es heißt Metamodell, haben wir dafür entworfen. Und ja, das bildet quasi alle logischen Kombinationen ab, die man irgendwie machen kann in dem Spiel. Und zwar mittels einer Excel-Tabelle. Wir haben leider keine Zeit gehabt, um da noch ein richtig schönes Tool zu entwickeln. Deshalb haben die Story-Leute sich am Ende sehr mit Excel-Tabellen herumschlagen müssen. Und da lässt sich quasi alles eintragen, jede Kombination eintragen, die zwischen irgendwelchen Objekten oder Charakteren im Spiel stattfinden kann.
Ja, im Prinzip unterscheiden wir da vier Dinge. Es gibt einmal die Hauptcharakterin, mit der man natürlich alles benutzen kann. Es gibt Gegenstände, die man mitnehmen kann, also die man in seinem Inventar mit sich rumträgt, die man auch untereinander und mit anderen Gegenständen kombinieren kann. Es gibt Gegenstände, die fest in Szenen liegen, und es gibt natürlich die anderen Charaktere, die NPCs. Und man kann sich ausrechnen, bei 50 Gegenständen ist es schon eine ganze Menge an Kombinationen, die möglich sind. Und das alles abzubilden, ist natürlich eine Riesenarbeit.
Kann ich mir vorstellen. Wie habt ihr das? Ihr habt beide die Projektleitung dieser Gruppe übernommen. Wie hat das alles überhaupt funktioniert? Also hat da mal nicht irgendjemand gesagt, hey, ich habe keinen Bock mehr? Oder wie hält man die Leute zusammen?
Also wir haben am Anfang die Idee gehabt, dass jeder Student ja hier in der HDM die Möglichkeit hat, ein Projekt anzumelden, in dem Bereich, wo er dann studiert auch. Also bei uns war das ein Praktikum Softwaretechnik. Andere haben das als Medienautorarbeit angemeldet oder als Praktikum Virtual Reality und so weiter. Und so war halt gewährleistet, dass jeder einen gewissen Leistungsdruck hat und auch jeder am Ende seine Prüfungsleistung bekommt für das Projekt und da bei der Stange bleibt.
Ja, dabei haben wir auch darauf geachtet, dass selbst wenn das gesamte Spiel nicht fertig wird, dass trotzdem jeder noch seine Prüfungsleistung abgegeben hat. Das eben, ja, das war uns sehr, sehr wichtig.
Das heißt, ihr müsst ja jetzt aufpassen, dass das Ganze nicht zusammenbricht. Also, wie jetzt im nächsten Semester wird es dann wahrscheinlich ähnlich sein, dass die Leute, wenn sie jetzt an der HDM sind oder so, eine Prüfungsleistung irgendwie anmelden können und die sich dann anrechnen lassen können.
Das ist natürlich sehr zu empfehlen für jeden, der mitmacht, weil wir hatten jetzt zum Beispiel Leute im Grafikteam, die riesigen Aufwand reingesteckt haben und am Ende keine Prüfungsleistung bekommen haben, und das ist natürlich sehr schade, weil es gibt die Möglichkeit, hier an der Hochschule das anzumelden, und warum sollte man sich die Gelegenheit entgehen lassen, sowas in einem großen Kontext zu machen?
Ja. Jetzt bin ich etwas konzeptlos. Wir können ja noch einen der Titel spielen. Welchen wollt ihr noch hören?
Vielleicht versuchst du es einfach mal mit der Jazz-Variation. Das ist dann die Nummer 5.
Nummer 5. Dann spielen wir jetzt die Nummer 5 für euch.
Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and you're listening to Radio Tux.
Genau, ihr hört Radio Tux et Horaz, heute mit zwei Gästen, und es geht immer noch um das Spiel Noah, das hier im Rahmen einer Projektarbeit an der Hochschule der Medien entwickelt wurde. Jan, vielleicht erzählt er mir erstmal, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Spiel? Also, wir haben ein bisschen schon gehört, es geht weiter, aber wer macht was und wie ist die Entwicklung?
Also der Professor von MI, der es jetzt betreut hat bisher, der Herr Hahn, ist auch sehr dahinterher, dass es weitergeht und wird es auch im nächsten Semester betreuen. Von daher haben wir da schon mal offizielle Unterstützung, möchte ich mal sagen. Ich bin natürlich nicht so viel verfügbar, weil ich meine Diplomarbeit nicht an der HDM schreibe, aber ich bin trotzdem noch involviert, und die Hauptprojektleitung wird der Thomas jetzt übernehmen im nächsten Semester, der auch seine Diplomarbeit, wie er schon gesagt hat, über dieses Tool schreibt, mit dem man dann die Levels editieren kann. Und vielleicht sagst du am besten selber noch was dazu.
Ja, also es wird eben drauf ankommen, wie sich die Leute entscheiden. Es gab einmal Vorschläge, dass Kapitel 1 nochmal komplett überarbeitet wird und das richtig schön gemacht wird. Und dann gibt es eben noch den Vorschlag, dass man Kapitel 2 umsetzt. Und das ist eben noch die Frage, das wird dann irgendwann im Laufe, beziehungsweise jetzt relativ schnell entschieden werden müssen.
Mir fällt da noch eine Besonderheit ein, und zwar wird es im nächsten Semester zum ersten Mal so sein, dass zumindest von der MI-Seite aus alle Projekte innerhalb der ersten Woche angemeldet werden müssen. Und das heißt, wer jetzt mitmachen möchte bei dem Projekt, sollte sich das schnell überlegen, weil es sind nicht mal mehr 4 Wochen Zeit, um das anzumelden.
Genau.
Das ist ja wirklich brutal. Ja, wie zufrieden seid ihr jetzt mit der Arbeit, die gemacht wurde? Mit eurer eigenen, mit der, die die anderen geleistet haben?
Also insgesamt sehr zufrieden, würde ich sagen. Es ist erstmal, was dabei rausgekommen ist, es ist schon ein ganz schönes Stück, kann man so, glaube ich, sagen. Und ich finde es auch fantastisch, wie die Leute sich da reingekniet haben. Da gerade zum Ende hin, wo dann noch wirklich viel Arbeit gemacht werden musste, da sind dann einfach Leute vorbeigekommen, haben gesagt, du hör zu, was soll ich machen? Ich habe irgendwie ein bisschen Zeit, und die haben sich dann mit uns zusammen die Nächte um die Ohren geschlagen.
Also ja. Und es haben sich am Ende auch viele bei uns bedankt und die gesagt haben, es war ein wahnsinnig tolles Projekt und eine super Idee, sowas aufzuziehen. Und da freut man sich natürlich schon drüber, wenn das Ganze so gut ankam, weil ursprünglich war das von uns nicht so groß angedacht, wie es dann im Endeffekt geworden ist.
Ja, nur eine kleine Projektarbeit, ne?
Genau.
Das heißt, wenn jetzt nächstes Semester das zweite Kapitel angefangen wird, was passiert dann mit dem dritten, vierten, fünften?
Ja, das wird dann hoffentlich in den Folgesemestern dann auch weitergeführt, und dann gibt es hoffentlich bald mal ein fertiges Spiel von der HDM.
Okay, und das Spiel ist ja im Moment nur auf Windows verfügbar.
Das ist richtig.
Gibt es da Überlegungen, das noch nach Mac, nach Linux zu portieren? Wenn ja, was bräuchte man dafür?
Da bräuchte man eine neue 3D-Engine, weil die Ogre Engine für Windows programmiert wurde und meines Wissens auch nur da funktioniert.
Aber es gibt vom Ankh zum Beispiel einen Teil, der nach Linux portiert wurde.
Ich meine auch, dass es unter Linux möglich ist, also dass die Ogre 3D-Engine da verwendet werden kann. Also meine ich auch, was gesehen.
Da hängt es halt sehr stark von der Community ab, von Ogre, wie da die Nachfrage ist nach Linux. Weil wenn die Engine jetzt prinzipiell erweitert wird, auch Richtung Linux, würde sich natürlich das auf unser Spiel auch direkt auswirken.
Also ich denke mal, das müsste kein Problem sein. Wie gesagt, es gibt von Ankh, also vom ersten Teil von Ankh gibt es mittlerweile ein fertiges Spiel, was unter Linux geht. Und ob sie den zweiten Teil portieren, weiß ich nicht, aber ist ja auch möglich. Und ich denke nicht, dass die das mit Wine oder sowas gemacht haben, sondern wenn es ein Open-Source-Engine ist, wird die ja wahrscheinlich auch gehen. Also müsste man nur eure Teile anpassen quasi. Aber ihr würdet, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe Lust, das zu portieren, würdet ihr da helfen? Oder würdet ihr selbst vielleicht da Arbeit reinstecken?
Ja, das auf jeden Fall, würde ich sagen.
Also ich denke, im nächsten Semester macht es noch keinen Sinn, das zu portieren, weil erstmal der Fokus noch drauf liegen sollte, dass das Spiel möglichst gut wird und gut funktioniert. Aber wenn danach jemand Lust hat, da sich reinzuknien und sagt, ich mache eine Linux-Version, sind wir natürlich für Fragen noch verfügbar, ja.
Okay, das waren so meine Sachen, die ich euch fragen wollte rund um das Spiel, rund um dieses tolle Projekt. Ist noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet? Gemeine Frage, ich weiß.
Ja, also ich kann nur hoffen, dass sich ein paar Leute melden und die halt dann auf jeden Fall da auch mitmachen wollen. Und naja, ansonsten
gibt's ja sonst also was zu sagen. Von MI-Seite her besteht so ein bisschen die Hoffnung, dass das Ganze so eine Art Aushängeschild wird für den Game-Bereich, der jetzt hier auch ein bisschen forciert wird momentan. Also es soll auch eine Vorlesung geben zum Bereich Spieleentwicklung im nächsten Semester, und es wird auch das Games-Tutorium wiedergeben, das jetzt zum ersten Mal der Thomas allein macht, weil ich nicht mehr hier bin an der HDM. Aber da tut sich einiges hier an der Hochschule, auch den Games Day wird es wiedergeben, und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, um hier auch wirklich in dem Bereich sehr viel mehr zu machen und sehr schöne Projekte in Zukunft auch zu sehen.
Ja. Okay, dann dürft ihr euch jetzt noch ein Lied wünschen, sei es von eurer CD, sei es, naja gut, sehr viel mehr habe ich nicht rumliegen. Wollt ihr noch irgendeinen Titel hören?
Wir könnten die Hawaii Party nehmen. Das ist Track Nummer 10.
Track 10. Okay. Gerade festgestellt, das ist nicht die Hawaii-Party, sondern das ist das Verhör. Also völlig anderes Thema. Aber ich denke mal, wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Es ist mittlerweile 19 Uhr. Und ja, ihr hört noch Radiotux et Horaz. Das ist die 8. Ausgabe. Oder es war die 8. Ausgabe. Nächste Woche, also am 1. März, bin ich leider nicht für euch da, sondern da müssen wir ausfallen lassen. Das heißt, Radiotux et Horaz Ausgabe 9 kommt dann am 8. März. Und wir sehen uns natürlich am 2. und 3. März, ja, in Chemnitz. Nee, 3. und 4. Entschuldigung, 3. und 4. März in Chemnitz, dort live vor Ort und von circa 8 oder 9 Uhr bis 18 Uhr mit Live-Musik und mit allen Interviewpartnern, die wir an dem Stand haben. Und ich hoffe natürlich, ihr hört rein. Ja, und bis dahin wünsche ich euch, wie immer, eine gute Zeit. Und an dieser Sendung an dieser Sendung waren beteiligt Thomas Fuchsmann, Stefan Radicke, Tobias Luther und meine Wenigkeit. Ich war auch verantwortlich für diese Sendung und habe moderiert. Mein Name ist Ingo Ebel und wir lassen das Theme jetzt noch ausklingen und spielen dann noch eine Runde Jammin' Inc. Was ist härter?
Wollen wir noch sagen? Tschüss.
Tschüss zusammen.
Tschüss.
Ja, in meiner Gegend, ne, ja, bin ich der Oberchabo, ne. Weißt du, weil ich mach Mucke und die Chicks stehen auf Mucke. Ne?
Ja, Mann.
Und jetzt verschenke ich meinen Kram und dann kommt so ein anderer Chabo und er sagt, ey, du darfst das nicht.
Wie?
Ich sag, ey, das ist so meine Gegend hier. Wer bist denn du? Ich bin GEMA. GEMA nach Hause! Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Ja. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, kannst du sie dir saugen per ISDN oder DSL. Ohne Plattenfirma, ohne A&R, ohne Trara, hey, einfach nur da. Im kostenlosen Verfahren per MP3. Doch so langsam krieg ich Angst, aber nicht vor der Polizei. Nein, vor der GEMA, vor der GVLRGZ. Die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken, damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst Präsenz. Was ist härter? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von Fans?
Was ist hart?
Hart ist das Ziel, nach dem sie streben.
Was ist hart?
Hart ist, dass die Dreck auf alle geht.
Was ist hart?
Hart ist nicht der starke Gesicht. Hart ist, wenn Musik an den Gebrüdern bleibt.
Was ist hart?
Wenn Luca ihre Plattform verliert.
Was ist hart?
Das Schicksal derer, die im nächsten Frühjahr verliert.
Hart
ist jeder einzelne Track. Sein geopfert wird, so geht bei und GEMA gecheckt.
Yo, good day, Papa-Man speaking. See the fire down, down below, boom, see the Natty on the go. See ya, ya, nai, riding the dark horse. Hit it, fire, down below, boom. See the Natty, Natty on the go. See ya, ya, nai, riding the dark horse. On the way to Sunny Mountain, boom. Them try to burn Mount Love is live. Them try to pressure down children and their wife. On the way out of wicked Babylon, but why is lovely and not so ugly? Whatever them try, the harder them come. Never don't fall. One of
those.
Come on!
Hard
ist das Ziel, nach dem sie streben.
Hard
ist, dass die Dreck auf alle geht.
Hard
ist nicht der starke Gesicht. Hard ist, wenn Musik an den Gebrüder
bleibt.
Wenn Luca ihre Plattform verliert. Das sind halt derer, die im nächsten Frühjahr verlieren.
Was ist hart?
Das Schicksal derer, die im nächsten Frühjahr verlieren.
Hart!